beginnen heute das zweite Kapitel im Titusbrief und ich lese daraus die Verse 1 bis 8 unter dem Thema Aufgaben in der geistlichen Familie. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Ein sehr herausforderndes Wort, ein wegweisendes Wort, ein wichtiges Wort. Und ich erinnere immer wieder daran, dass es bei der Betrachtung der Heiligen Schrift ja nicht um eine Gruppe Mensch geht, die sich vorgenommen hat, anständig zu leben, ein wenig im Glauben zu gehen und etwas religiös auch vor den anderen Menschen sich darzustellen, sondern es geht bei allem um die unsichtbare Gemeinde Jesu, die bluterkaufte Schar. Und da zählen nicht die Lebensgewohnheiten der Menschen oder das Denkvermögen der Menschen, sondern dort zählt die Anordnung des lebendigen Gottes in seiner eigenen Gemeinde. Es ist ja seine Gemeinde. Niemand gehört sie, außer ihm, dem Herrn. Er hat den Blutpreis bezahlt, damit er diese Seelen an sich ziehen konnte. Dass er diese Seelen aufbauen konnte in der Zusammenfügung zu seiner Gemeinde. Nicht zu einer Gemeinde, sondern zu seiner Gemeinde. Das ist also sehr wichtig, wenn wir die Heilige Schrift betrachten, diesen Unterschied zu halten. Dass wir das nicht verwechseln, auch nicht in der Betrachtung des Nächsten. Wir betrachten nicht eine örtliche Gemeinde. Wir betrachten, wie es zugeht in der Gemeinde Jesu. Das natürlich dann auch Ausfluss auf die örtliche Gemeinde, wo auch Gemeinde Jesu ist, stattfinden und wiederzufinden sein soll. Jeder Diener Gottes, in dem Fall ist es ja auch Titus, der ja die Aufgabe hatte, Älteste einzusetzen auf der Insel Kreta, das Werk, das Paulus begonnen hat, durch den Heiligen Geist weiterzuführen und zu Ende zu bringen. Jeder Diener Gottes soll in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben. Er soll reden und handeln aus dieser Abhängigkeit. Titus wurde mit anderen Ältesten und Verantwortungsträgern gemahnt, nicht vom geoffenbarten Wort Gottes abzuweichen. Keine eigenen Gedanken gelten zu lassen, keine eigene Einschätzung gelten zu lassen, sondern nur das geoffenbarte Wort Gottes. Das allein als Maßstab für sich und für die sich bildende Gemeinde zu nehmen. Die Gemeinde Jesu lebt von dem Wort und den Weisungen und Verhaltensweisen des Herrn. Sein Wort allein ist Richtschnur zum heilsamen Leben dieser Gemeinde. Vor der Wiedergeburt des Menschen war ja der Gläubige sich selbst überlassen und seinem Wesen, dem Wesen unter dem Weltgeist. Da war er ganz anders geführt. Auch diesen Unterschied will der Apostel Paulus immer wieder deutlich machen. Es gab ein Vorher und es gibt ein Neues, ein Nachher. Man darf nicht beides zusammen tun. Es sind zwei verschiedene Arten des Lebens. Das Leben ohne Christus ist total anders als das Leben mit Christus. Man kann nichts mit hinübernehmen aus dem alten Leben in das Neue. Das Neue ist was ganz anderes, gezeugt vom Heiligen Geist, gezeugt vom Himmel her, mit ganz anderen Maßstäben als das, was wir zuvor hatten. Vor der Wiedergeburt war sich also der Gläubige selbst überlassen und lebte unter dem Wesen des Weltgeistes. In dieser Form des Lebens vor der Wiedergeburt schadete er ständig sich selbst und andere. Denn das Leben aus dem Menschsein macht alles kaputt, kann nie helfen zum Aufbau, weder im eigenen noch für den anderen. Es sind immer so Scheinhilfen, Scheinumsorgungen. Man muss nur lange genug warten, dann zerplatzen all diese Seifenblasen. Und sie äußern sich als Schaden und nicht als Gewinn. Nur das Leben aus Christus birgt in sich die Kraft, nicht Schaden zu verursachen und selber auch gesegnet zu werden. Also der unwiedergeborene Mensch zuvor schadete sich selbst und auch andere, weil die heilsamen Gebote Gottes sein Leben nicht erreichten. Ein Beispiel: wer im Straßenverkehr die Regeln und die Gebote nicht beachtet, weil er sie nicht kennt, bringt sich und andere ständig in Gefahr. Und viele kommen dabei um. Wenn ich also mich nicht nach der Ampelanlage richte, weil ich nicht weiß, wie man das macht, wenn ich nicht den Rechtsverkehr beachte, weil ich annehme, man kann auch links fahren, schade ich mir selbst und immer anderen. Und das ist ein Bild für das Leben vor der Wiedergeburt. Da waren wir ständig im Schaden drin, für uns selbst und für andere, auch obwohl wir es dachten, gut zu machen. Nun aber soll die Gemeinde durch das Wort Gottes geheilt und bewahrt werden. Wir haben das Wort gelesen, heilsam. Bleibe du bei dem heilsamen Wort. Das Wort Gottes macht gesund. Im Gegensatz zu den Irrlehren und Irrlehrern, die sich nicht an die Vorgaben Gottes hielten und halten, sondern das Wort nach ihrem eigenen Gutdünken auslegen und auch einfordern von anderen, sollen die Ältesten der Gemeinde nur den Maßstab des Wortes Gottes zur Heilung der Seele hochhalten. Darum fing das zweite Kapitel so an: du aber. Nicht? In den Versen zuvor haben wir ja gelesen, dass es dort heißt, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Du aber, du mach das anders. Mach das anders. Titus, die Ältesten, die Verantwortungsträger, halte dich fest am Worte Gottes, sei gehorsam. Beuge dich unter dem Willen des Herrn, Titus. So ist auch gesagt in 2. Timotheus 4, Vers 2, wir haben das ja auch durchgenommen, deutlich zu Timotheus: predige das Wort. Predige nicht, was du über Gott denkst, sondern predige das Wort. Und in Matthäus 10, 27 sagte Jesus zu seinen Jüngern: was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Darauf kommt es an. Was ich euch sage, das redet im Licht. Auch in dem Sendungsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, Vers 20, spricht der Herr: lehret sie, also die Menschen, die Völker, alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist eine andere Dimension. Man kann ja als Christ auch voranschreiten und nach bestem Wissen und Gewissen andere unterrichten in dem, was man so über Gott denkt. Und was man auch über die anderen Menschen denkt, wie schlecht sie dran sind, und dann versucht man sie irgendwie aus ihrer Situation herauszuholen. Aber der Herr Jesus sagt, das ist nicht der Weg, sondern lehrt sie nur das, was ich gesagt habe. Das genügt und das ist kraftvoll. Gehen Sie darauf nicht ein, werden Sie euch ja auch nicht weiterhören. Da könnt ihr reden, was ihr wollt. Aber gehen Sie darauf ein, dann wird das Leben verändert. Dann ist genau das dran, was eigentlich Kinder Gottes auch wollen, nämlich dass anderen geholfen wird, wie Jesus Christus das wünscht. Auch im Alten Bund sollte zur Heilung der Volksseele, so sage ich mal, Volksseele Israels, nur die Rede Gottes weitergegeben werden. Das genügt. Also immer der Hinweis auf die Bibel. Immer der Hinweis auf die Bibel. Ich lese uns dazu mal das, was der Herr Jeremia gesagt hat. Jeremia, ein gesegneter Prophet, mit einer schwierigen Aufgabe. Er hat Gottes Wort verkündigt und wurde dafür geschlagen, ins Gefängnis geworfen, in die Grube, feucht, nasse Grube, Schlammgrube. Er hat vieles erdulden müssen. Aber der Herr hat gesagt, predige, was ich dir sage. Da steht es im ersten Kapitel. Der Herr sprach zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und du sollst predigen, was ich dich heiße. Also Jeremia hätte sich allerdings nicht aufmachen können, wenn der Herr ihm nichts gesagt hätte. Er kann nicht sagen, na, ich mache das schon, ich werde dem Volk Israel mal was erzählen, denn ich sehe ja, wie unsinnig sie dahin leben, wie sündig sie in ihrem Verhalten sind. Nein, er hätte nicht hingehen dürfen und können, wenn nicht Gott zu ihm geredet hätte. Geh hin und rede das, was ich dich heiße. Und darin fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Meine Worte in deinen Mund. Also so ganz eng. Das ist der Auftrag auch der Kinder Gottes an Titus, an die Ältesten, an die Gemeinde. Da soll nur pulsieren, was Gott in Jesus sagt. Nichts anderes. Denn zu allem anderen bekennt er sich gar nicht. Bekennt er sich nicht. Da kann jeder machen, was er will, kann religiös aussehen. Aber Jesus bekennt sich dazu nicht. Gott hätte sich auch nicht dazu bekannt, wenn Jeremia eigenmächtig dem Volk Israel hätte die Leviten lesen wollen. Hätte er sich nicht dazu bekannt. Aber er bekannte sich zu dem Wort, das er Jeremia gab und Jeremia in seinem Auftrag sagen musste. Dazu bekannte sich Gott. Merken wir, wozu Gemeinde Jesu berufen ist in dieser Welt. Einfach das Evangelium, die Worte des lebendigen Gottes wieder zu strahlen in allen Bezügen des Daseins. So soll die Gemeinde Jesu in der Heiligung leben, nach den geistlichen Anweisungen des Herrn. Es wird also kein Freiraum gegeben zu eigenen Entscheidungen. Gott gibt seiner Gemeinde keinen Freiraum zu eigenen Entscheidungen, wenn es um das Dienen für ihn auf dieser Erde geht. Das Dienen auf dieser Erde bestimmt er von A bis Z, weil keiner weiß, wie er dienen soll. Petrus sagt es auch, dient einander damit, mit dem, was Gott euch gegeben hat. Anders ist Dienst überhaupt nicht möglich. Man kann ja vieles in der Welt machen. Aber geistlichen Dienst in der Leibesgemeinde Jesu ist nur durch den Herrn selbst möglich. Darum dieses gereinigte Verhältnis zu ihm, das eng angebundene, um zu empfangen, was gut tut für die eigene Seele und dem Nächsten. In 1. Thessalonicher 4, 3 bis 4 steht ja auch diese Anweisung für den Gläubigen im Umgang mit dem anderen Geschlecht zum Beispiel. Da heißt es, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei und ein jeglicher unter euch wisse, sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Also hier wird Heiligung und Verhalten miteinander verbunden. Heiligung prägt das Leben und das Verhalten der Gemeinde Jesu. Es ist anders als zuvor. Heiligung hat nicht nur mit Erkenntnis zu tun, hat nicht nur mit einem guten Wissen zu tun über Gott, sondern mit Leben. Die Worte machen es ja nicht. Das Leben macht es. Petrus, der Apostel, machte auch aufmerksam auf diesen Maßstab des Lebens mit Jesus Christus und sagte ja von dem Willen Gottes in 1. Petrus 1, 16, das ist ja entlehnt aus dem dritten Buch Mose. Zweimal steht dort im dritten Buch Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist nicht nur eine Aufforderung, dadurch Gott die Ehre zu geben, sondern selbst in einen Stand versetzt zu werden, Gott dienen zu können. Ohne dieses Wort, ohne diese Umwandlung ist ein Dienst auf Kreta, sage ich mal, im Sinne des Titusbriefes nicht möglich. Geistliches Wachstum der Gemeinde nicht möglich. In 5. Mose 6, 5 bis 7 fordert Gott auch die Weitergabe seines Willensmaßstabes an die nächste Generation, damit er unter seinem Volk leben und zum Segen aller handeln kann. So wie im Alten Bund ist es auch im Neuen. Da steht nämlich in diesem Glaubensbekenntnis Israels, Vers 4, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist dein einiger Herr, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete. Also hier sagt auch wieder Gott, es geht nur um meine Worte. Die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie der nächsten Generation, deinen Kindern, einschärfen. Davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und soll dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Das heißt, dieser Maßstab Gottes, wo er sagt, was ich rede, soll tief in unser Herz dringen, soll unsere Handlung, rechte Hand, und unser Denken an der Stirn beeinflussen und so herstellen, dass wir denken können, wie Jesus denkt, dass seine Gedanken in uns Raum gewinnen, damit wir seinen Gedanken nachgehen können, dass seine Handlungen in uns Raum gewinnen, dass wir uns beteiligen an seinen Handlungen. So eng soll es sein. Es geht also in den folgenden Anweisungen, die wir gelesen haben im Titusbrief, nicht um gut gemeinte Ratschläge, mach mal dies, mach mal jenes, so könnte es doch besser gehen, sondern um das neue Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Und dann lasen wir hier den Alten oder den alten Männern sage, sie sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben. Ist ja interessant, dass hier gerade besonders erstmal die Älteren angesprochen werden. Man könnte ja gleich, meistens redet man ja nur über die Jugend. Ja, die brauchen Wegweisung. Nein, es geht erstmal zu den Alten. Zu denen, die ja im Grunde genommen länger auf der Erde sind, die vielleicht sogar länger im Glauben stehen, die eine viel größere Erfahrungssubstanz haben sollten als die Jungen. Und sie werden zuerst zu einem Vorbild gerufen. In ihnen soll sich zunächst die Herrlichkeit Christi widerspiegeln. Gemeindeleben birgt in sich die Aufgabe, einander zu helfen, den Herrn zu ehren. Wer also bereits längere und größere Erfahrungen im Glauben an Gott gemacht hat, ist dem anderen die Weitergabe dieser Erfahrung und das Leben im heiligen Wesen Jesu schuldig. Er ist es ihm schuldig, denn er weiß ja schon so viel. Er weiß ja, wie es lang geht. Und er soll schon zeigen können, wie gut es ist, mit Jesus zu leben. Deswegen werden also zunächst hier im Titusbrief die alten Männer, die alten Frauen angesprochen. Ja? Diese Weitergabe des Zeugnisses vom neuen Leben aus Gott soll also nicht nur in schlechthinen Werken bestehen, sondern im praktischen Leben bezeugt werden. Also nicht nur in einigen Tätigkeiten, die ich versehe, sondern im Leben, in den Lebensbezügen. Nüchtern sein, das heißt nicht in kindlichen, im emotionalen Überschwang sich bewegen, sondern so, dass ihr Leben mit Jesus klar und überzeugend wirkt. Den Alten sage, dass sie nüchtern seien. Sie sollen die Jüngeren dadurch ermuntern, gleichfalls diesen Segensweg mit dem Herrn gehen zu wollen, so wie Israel im Blick auf die Christen aus den Nationen. Das ist ein wunderbares Wort, das steht in Römer 11, Vers 11, dass die Gläubigen aus den Nationen so leben sollen, dass die Juden ihnen nachfolgen, wenn sie das gute Zeugnis sehen. Das Beispiel. Welch hohe Aufgabe für Christen. Man könnte ja sagen, vielleicht sind die Christen daran schuld, dass noch zu wenig Juden zum Glauben gekommen sind, weil sie oft so ein schlechtes Beispiel geben. Von dem Leben aus Gott scheint sich ja gar nicht zu lohnen. Paulus sagt, sie sollen euch nacheifern, wenn sie das Leben sehen, das neue Leben der Wiedergeburt. Sage ihnen, dass sie ehrbar sein sollen. Aus dieser Haltung heraus soll also eine natürliche Ehrerbietung bei dem Nächsten erwachsen. Was sie bei den alten Gläubigen sehen, soll anerkennenswert sein. Jesus Christus ist der Wesensumgestalter und das soll zu erkennen sein. Ehrbar. Sie sollen so sein, dass man sie ehrt, dass man gar nicht drum herum kommt, sie zu ehren. Aber da muss ja was sein, muss ja was sichtbar werden, dass die Jüngeren sie ehren. Verstehen wir? Ferner weiter heißt es hier, besonnen sollen sie sein, sag ihnen das. Die gestandenen Gläubigen sind in ihrer Entscheidungskraft überlegt und abhängig vom Herrn. Das soll zu sehen sein. Sie handeln nicht voreilig, sondern nach dem Gebet in sicherer, zielgerichteter Weise. Besonnen sieht man ihnen an, merkt man. Sag ihnen, dass sie gesund im Glauben sein sollen. Das ist ein wichtiges Zeugnis. Dass sie nicht mehr solche sind, die da vom Zweifel bewegt werden. Jakobus schreibt das ja. Die Zweifler, die sind unbeständig. Und sie werden gar nicht erhört in ihren Gebeten. Sag den alten Männern im Glauben, dass sie gesund sein sollen darin. Denn sie haben eine Aufgabe in der Gemeinde, ein Zeugnis für die nachwachsende Generation, für die anderen zu sein. Sie sollen solche sein, die die Führung vom Herrn erwarten und alle Zeit und für alles Dank sagen. Epheser 5,20. Wenn die alten Männer im Glauben dies nicht können, wie sollen die Jüngeren das erfahren, die neu im Glauben sind? Wie sollen die, die aus der Welt gerufen sind und ganz frisch im Glauben sind, erfahren und erkennen können an der Gemeinde, dass dies der richtige Weg ist, Gott für alles zu danken, wenn die Gläubigen es nicht tun? Es soll bei ihnen zu sehen sein, die Einseitigkeit auf das Wort hin, die Abhängigkeit von dem lebendigen Gott. Sage ihnen, dass sie in der Liebe sind, weil sie sich von der Liebe Jesu umsorgt wissen und erfüllt wissen. So wie es Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihr Herz. Sage ihnen, dass sie darin bleiben sollen. Und wenn sie darin bleiben, können sie geistliche Regeln zur Heiligung den Jüngeren in Liebe und in Geduld weitergeben, weil sie ja selber darin stehen. Sie können auch warten und das Wachsen, das Werden beim Nächsten betend begleiten. Sie müssen es nicht sofort sehen, im Umsatz sehen, sondern sie können warten. Sie sind geduldig, sie haben Erfahrung mit Gott. Sie sind Vorbild in der Glaubensnachfolge Jesu für Frau und Kind. So sollen die erfahrenen Gläubigen werden, sein und bleiben, um den im Glauben Nachwachsenden zu helfen. Das waren die Männer, aber nun schrieb der Apostel Paulus auch, sage den älteren Frauen, dass auch sie eine gewisse Aufgabe haben. Die älteren und erfahrenen Glaubensschwestern haben eine äußerst wichtige Aufgabe in der geistlichen Gemeinde. Sie sollen ein Vorbild im geistlichen Wesen und Wandel den jüngeren Schwestern gegenüber sein. Sie sollen lehrhaft sein. Sie sollen die jüngeren Schwestern lehren, ihre Männer und Kinder zu lieben, auch in schweren Zeiten. Ist eine Aufgabe, wir sehen, das ist eine Wechselwirkung, das muss man nicht einfach in der Gemeinde Jesu so erwarten, ach, mal sehen, ob die das macht oder nicht. Nein, die gestandenen gläubigen Schwestern haben da eine Aufgabe, helfen. Die Männer sollen sie lieben und die Kinder. Sie sollen sie unterrichten und lehren darin, dass sie züchtig und keusch leben, in einem zurückhaltenden Wesen, sei es im Reden und im Auftreten zu bleiben. Sie sollen häuslich sein. Das sind geistliche Regeln. Das ist nicht nur eine humanistische, mitmenschliche Aussage, damit man besser in dieser Welt zurechtkommt. Nein, hier spiegeln sich geistliches Leben und Wirken Gottes wider. Häuslich sein. Die Umsorgung der Familie gerne vornehmen und die häusliche Geborgenheit bieten. Sie sollen gütig sein, unterrichtet sie. Alle Dinge sollen sie vor Gott abwägen und die Schwachheiten der anderen mit Gebet tragen und durch Gottes Kraft Veränderung zum Guten suchen. Lehrt sie das, sagt Paulus. Lehrt sie auch, den Männern untertan zu sein. Das heißt, die von Gott festgelegten Aufgabenordnungen zu beachten. Tut es so, wie auch die Wechselwirkung durch die Männer geschehen soll, dass sie ja auch den Frauen durch ihre Umsorgung diesen Freiraum geben, das ihre zu tun. Ich lese mal aus dem Epheserbrief diese Stellen. Es gehört ja alles zusammen, so wie in einer Gemeinde die Jungen, die Alten, die Landbekehrten, die Neubekehrten zusammengehören. Alles soll miteinander wachsen. Aber wenn die Wechselwirkung nicht stimmt untereinander, kann nichts gut wachsen. Da heißt es in Epheser 5, Vers 22 und 23 und dann 25, die Frauen seien untertan ihren Männern, so als Jesus Christus ihrem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist seines Leibes Heiland. Und die Wechselwirkung, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie hingegeben, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Wir verstehen das sehr gut. Wenn Jesus Christus das nicht gemacht hätte, könnten wir gar kein neues Leben führen. Nur dadurch, dass er sich hingegeben hat, er uns gereinigt hat, er uns seinen Maßstab in seinem Geist geoffenbart hat, können wir das neue Leben leben. Und so soll auch diese Wechselwirkung in der Gemeinde, wo es Mann und Frau, Kinder, Junge und Alte gibt, stattfinden. Da, wo die Männer ihre Frauen lieben wie Christus die Gemeinde, werden es die Frauen auch leicht haben, sich den Männern wie Christus unterzuordnen, einzuordnen, die Aufgaben wahrzunehmen, die ihnen zugedacht sind. Also Titus wurde nicht nur nach Kreta geschickt, um ein bisschen missionarische Arbeit zu versehen. Mal gucken, ob man da einen geeigneten Raum findet, wo man sich versammeln kann und ein paar Stühle zu kaufen und dergleichen. Nein, nein, das ist alles nebenbei. Das begibt sich auch. Das Eigentliche ist das Inwendige. Das Inwendige, das muss zuerst stimmen. Ansonsten braucht die Ansammlung der frommen Leute noch nicht mal einen Gemeinderaum. Gott ist jedenfalls nicht daran interessiert. Aber er ist daran interessiert, dass sein Maßstab unter ihnen pulsiert. Von diesem geistlichen Unterricht durch die erfahrenen Glaubensschwestern hängt also ein Großteil des harmonischen und dadurch missionarischen Lebens der Gemeinde ab. Kann Jesus Christus in seiner Gemeinde ungehindert in Liebe und Barmherzigkeit leben und handeln, wird auch sein Name nach außen hin spürbar als ein guter Name. Als ein guter Name. Denn Paulus setzt hier an, nach diesem Hinweis, dieser Aufforderung des geistlichen Lebens und sagt in Vers 5b, damit nicht das Wort Gottes verlästert wird. Darum geht's. Wenn das so ist, wollte er sagen, wie ich es hier beschrieben habe, wird Gottes Wort nicht verlästert. Dann wird auch der gute Name Jesu erkannt. Es soll geschehen, was wir bereits auch in der Apostelgeschichte von den erst erweckten Gläubigen lesen, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Ein Herz und eine Seele. Und was war die Folge daraus? Dass mit großer Kraft die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus gaben. Und es war große Gnade bei ihnen allen. Das hängt ja damit zusammen. Dieses Leben der Gläubigen, das Leben der Gemeinde hat zum Ziel, dass mit großer Kraft die Auferstehung Jesu verkündigt werden darf den Menschen, die es noch nicht wissen. Und sie das für sich erkennen und annehmen. Wir merken also, es muss von innen nach außen gewirkt werden. So ist es überhaupt im Christenleben. Nie durch Äußeres verändern wir das Innere. Wir können den schönsten Saal haben, mir gefällt das hier auch, aber er macht noch keine lebendige Gemeinde. Wir können gute Stühle haben, wir haben jetzt eine schöne Eingangstreppe draußen, freut mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, aber das macht keine lebendige Gemeinde. Die lebendige Gemeinde, die wird auch eine schöne Treppe haben können oder einen schönen Saal. Also immer umgekehrt. das Zeugnis von innen nach außen. Um diese Begleithilfe der gestandenen Glaubensfrauen den Jüngeren zu geben, sollen sie selbst, haben wir gelesen, im guten Stand des Glaubens stehen. Sie sollen nicht verleumderisch reden, nicht schwatzsüchtig sein oder Spekulationen nachgehen. Hast du schon gehört, was der gesagt hat? Ja, und dann geht das so reihum. Das befremdet den Heiligen Geist und er zieht sich zurück. Sie sollen nicht dem Trunk ergeben sein, sondern sich im Gebet und Wort stets beschenken lassen, um gute Lehrerin sein zu können. Natürlich ist auch von den jungen Männern hier geschrieben, nicht nur die jungen Frauen sollen gelehrt werden, die jungen Männer haben auch ihre Aufgaben. Sie sollen durch die Erfahrenen im Glauben, die erfahrenen älteren Brüder, ermahnt und angehalten werden, sich gleichfalls zuchtvoll zu bewegen. Nicht herausfordernd und nicht übermütig sein und sich nicht ungebührlich dem anderen Geschlecht, den gläubigen Mädchen, gegenüber zu nähern. Denn diese, die Jungen, die auch mit dem Herrn und vor dem Herrn leben sollen, sollen einst auch führende Vorbildfunktion in Familie und Gemeinde einnehmen können. Bei allen Dingen geht es immer um die Ehre des Herrn, der sich durch seine Gemeinde offenbaren will in dieser Welt, als der Liebende, als der Erbarmende, als der Rettende, als der Heilige Herr und wenn nicht anders, manchmal auch als der richtende Herr. Sein Geist in uns, sein Frieden, sein Friedensreich in uns, das wir jetzt schon ein Stück erleben durch den Heiligen Geist, weil wir angebunden sind an seinen Frieden, an den Himmel, an sein Reich, soll einst auch äußerlich sichtbar werden, völlig durchdringen in dieser Welt, so wie wir es auch im Propheten Sacharja lesen, Kapitel 14, dass ja Jesus Christus wiederkommt. Und dann wird es nur noch ein König geben über alle Nationen, nur noch einen Herrn, einen Maßstab. Das, was jetzt der eine Maßstab inwendig in der Gemeinde Jesu ist und nach außen durch das Leben dringen soll, wird Maßstab auch nach außen im tausendjährigen Friedensreich. Aber als letztes sagte der Apostel Paulus hier zu Titus, vergiss dich selber nicht dabei. Wenn Paulus den Titus samt den Ältesten ermahnte, in allen Glaubensbereichen selber ein Vorbild zu werden, gib dich selbst zu einem Vorbild, soll darin deutlich werden, dass keiner auf die Heiligung oder einen bestimmten Heiligungsgrad des anderen warten soll. Dass ich sage, naja, wenn der andere mal so weit ist, dann werde ich auch nacheifern. Keiner soll warten auf den anderen. Titus, gebe dich allermeist erstmal selber zum Vorbild. Warte nicht auf die Gemeinde. Warte nicht auf die Brüder, auf die Schwestern, auf die Jungen, auf die Alten, sondern gebe dich erstmal selbst. Jeder ist aufgefordert, selber vor Jesus zu stehen. Heiligung durch den Geist Gottes muss persönlich erfahren und zugelassen werden. Jeder soll für sich vorangehen wollen. Jeder soll das Bedürfnis haben, um Jesu willen will ich vorangehen. Und wenn jeder Einzelne das Bedürfnis hat, kommt es zu einem guten Ganzen. Deswegen Titus, allermeist, gib dich selbst. Geh du selber voran. Warte nicht auf andere. Es kommt auf dich an und bei dem anderen kommt es auf ihn an, auf jeden Einzelnen. Warte aber nicht auf den anderen. Gib dich selbst zu einem guten Vorbild. Der praktische Umgang mit dem Nächsten, die Weitergabe der unverfälschten biblischen Lehre sollte bei ihm sein, die Ehrerbietung und die demütige Haltung vor Gott, das sollte ihn und auch die Ältesten in ihrem Amt auszeichnen und befähigen, das heilsame und untadelige Wort Gottes weitergeben zu können. Und hier wieder eine kleine Einflechtung, warum? Warum? Damit der Satan, der unterwegs ist, keinen Ansatzpunkt findet. Dass er keinen Grund findet, etwas Übles sagen zu können. Das ist das Anliegen Jesu für uns. Wir sollen so eng mit Jesus verbunden sein, dass der Satan keinen Grund findet, etwas Schlechtes über die Gemeinde sagen zu können. Es sei denn, er lügt und dann wird es ganz offenbar. Das ist schon eine Herausforderung, auch an Titus gewesen, an die Gemeinde, aber auch an die heutigen Gläubigen. Dass der Satan kein Anrecht hat, irgendetwas Negatives über die Diener Gottes zu sagen und die Gemeinde zu verlästern. Wenn es ihm aber doch gelingen sollte, die Glaubensgemeinde vor den noch Ungläubigen bloßstellen zu können, wegen ungeistlichen Verhaltens und ungeistlicher Werke, macht er den Glauben an Gott dadurch in Jesus Christus lächerlich. Und sagt, schaut, das sind die Christen, die kriegen es auch nicht fertig. Guck mal, es lohnt sich nicht. Das ist sein Ziel, die Menschen abzuhalten von der Bekehrung zu Jesus Christus, indem er versuchen möchte, die Christen vorzuführen. Und wir lieben unseren Herrn und Heiland. Titus liebte ihn, Paulus liebte ihn, die Gläubigen auf Kreta liebten ihn. Und wir möchten es nicht zulassen, dass wir vorgeführt werden vor der Welt und Jesus lächerlich gemacht wird. Doch die herausgerufene Gemeinde Jesu soll missionarisch einladen können zum Leben mit Gott in Ewigkeit. Kurz gesagt, geht es in der geistlichen Familie gut, wird die Ehrung Gottes von der Welt wahrgenommen und als Einladung zum wahren Leben verstanden. Soweit zu diesen Worten aus dem Titusbrief, die uns auch heute ganz aktuell und nahe etwas zu sagen haben. Wir beten dich an von Herzen und danken, dass wir dein lebendiges Wort haben. Wir selber könnten uns gar nicht den Weg so aufweisen und würden es auch gar nicht gerne tun. Aber dein Wort entlarvt die Schwachheiten in unserem Leben, aber zeigt auf, wie gnädig und barmherzig du bist und deine Kraft, die dazu gegeben wird, um das zu tun, was dir gefällt. Wir möchten auch solche sein, die von dir durchwirkt sind und die dir wohlgefällig in dieser Welt leben, dass dein Name nicht verlästert wird. Hilf uns dazu. Und wir danken dir, dass du es in der Vergangenheit mit deiner Gemeinde so gehalten hast und in der Gegenwart auch tun wirst, so wie auch in der Zukunft. Amen.